Hallo erstmal, hier bin ich wieder, wie fast jedes Jahr. Kurz zu mir, in aller Kürze, wer bin ich? Ja, mein Name ist Alexander Wirth, auch bekannt als Formora. Open Source mache ich jetzt schon seit Mitte, Ende 90er, also ein paar Jährchen. Bin allein seit 2002 Debian-Entwickler und seit 2004 bin ich bei der Creative. Hab damals als Azubi angefangen. Wir machen seit 99 Open Source, also schon als das noch nicht cool war. Und machen eigentlich nahezu alles, was im Open-Source-Umfeld so kreucht und fleucht. Verstärkt natürlich in den letzten Jahren so Sachen wie PostgreSQL, Kubernetes, aber auch dank der Firma Broadcom geht es wieder verstärkt das Thema Virtualisierung, damit auch Proxmox. Ich selber bin auch Proxmox-Trainer und bin jetzt mittlerweile in der komischen Situation, dass ich kein Azubi mehr bin, sondern CTO und Mitinhaber der Firma, nachdem wir uns von der Firma NetApp wieder getrennt haben im letzten Jahr. Wen es interessiert, wer mitten entstand, da kann ich ein paar Geschichten zu Konzernen erzählen und Firmenaufkäufen. Nun ja, jetzt sind wir wieder selbstständig unter eigenem Management und ich selber bezeichne mich als Systemarchitekt, habe aber auch einen starken Fokus im Bereich Virtualisierung, Hochverfügbarkeit, Proxmox, allem, was damit einhergeht. Ich habe jahrelang Singer mitgemaintained. Und ja, warum stehe ich hier? Zum einen, weil ich nahezu jedes Jahr einen Vortrag hier halte. Zum anderen, weil der Kollege Florian in irgendeinem MetaMouse-Chat mal irgendwann so flapsig meinte, ja, man müsste mal was mit Firecracker oder Micro-VMs im Proxmox-Kontext machen. Nun ja, habe ich gesagt, okay, ja, schauen wir mal. Klingt eigentlich ganz spannend und ich dachte, es kann ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Deswegen nehme ich euch jetzt mit auf eine Reise, die ich machen musste in ein ziemlich tiefes Rabbit Hole, was dieses Thema angeht, um auch einfach mal zu zeigen, was ist so der Stand der Technik, was gibt es da eigentlich, was würde im Proxmox-Kontext Sinn ergeben, wo stehe ich gerade und wo wollen wir eigentlich noch hin. Warum eigentlich Micro-VMs? Micro-VMs einzusetzen kann grundsätzlich zwei verschiedene Gründe haben. Betrachten einfach mal, was grundsätzlich da ist im Proxmox-Kontext. Das eine sind Container. Container ist im Prinzip Namespace auf Steroiden. Das bedeutet, wir teilen uns den Host-Kernel unseres Betriebssystems und dann tun wir mit verschiedenen Techniken wie Namespacing, Cgroups und ähnlichen Sachen unsere Prozesse isolieren, bis wir sein Betriebssystem isolieren und das in diesem Container zu betreiben. Typische Implementationen davon sind LXC im Proxmox-Kontext. Net hat sich aber nicht durchgesetzt und Docker, was beziehungsweise natürlich entsprechend CNI und Podman in modernerem Kontext, was auch die Grundlage für Kubernetes darstellt. Das ist das, was man heutzutage im Bereich Containerisierung einsetzt. Großer Vorteil ist, wie gesagt, schnelle Startzeit. Dadurch, dass der Kernel schon läuft, spare ich mir einfach viel Overhead. Dadurch, dass der Kernel schon läuft, habe ich relativ wenig Speicher-Overhead. Nur das, was ich wirklich im Container laufen habe, bestes Beispiel sind immer Single-Binary-Container. Ich kann natürlich ein ganzes Betriebssystem in einen Container reinpacken. Macht manchmal Sinn, aber gerade im Kubernetes-Kontext zum Beispiel hat man oft einfach nur ein einzelnes Binary drin laufen, dann habe ich natürlich nahezu keinen Overhead, was bedeutet, dass ich einfach viele Container in meinem RAM laufen lassen kann. Dank dem ganzen KI-Zeug ist RAM ja immer wieder ein Thema, insofern freuen wir uns natürlich auch, wenn wir RAM sparen können. Nachteil, der natürlich einhergeht, ist eine schlechtere Isolation. Das heißt, aus sicherheitstechnischer Sicht sind Container ganz nett. Als ich mal irgendwann groß geworden bin im Unix-Umfeld, hat man mit Changeroots gearbeitet und einer der ersten Sprüche war schon immer, Changeroots sind kein Security-Feature. Mit Docker ist es nicht ganz so schlimm, aber nichtsdestotrotz habe ich hier halt ein Shared System und diese Security-Isolation ist einfach historisch gesehen nicht so gut wie im Bereich Container. Andere Seite, die fette Seite, ist Virtualisierung. Das heißt, ich setze mich hin, virtualisiere einen PC und lasse darauf irgendein Betriebssystem laufen. Das kann Linux sein, das kann BSD sein, das kann Windows sein, was auch immer. Dadurch, dass ich eine komplette Hardware-Emulation fahre, beziehungsweise heutzutage ist das eher eine Paravirtualisierung in vielen Bereichen. Das heißt, bestimmte Sachen emuliere ich, andere Sachen reicht mir die Hardware in entsprechend isolierter Form durch. Sonst wäre das Ganze nicht effizient. Wenn man versucht hat, eine voll emulierte CPU zu fahren, weiß, wie schnell sowas funktionieren kann. Da kommt das Projekt Kymo auch her, nämlich aus dem Box-Emulator. Das war das, was man früher so benutzt hat im Bereich Emulation von x86-PCs. Bei dem ist viel passiert. Dann KVM, was diese Parametrisierungsschicht darstellt, sind wir mit in der Lage, sehr, sehr effizient und auch sehr schnell VMs zu betreiben. Nichtsdestotrotz setze ich mich halt hin, habe ein BIOS, ich habe RAM, ich habe CPU, ich habe Storage und so weiter und so fort. Alles sind Dinge, die ich initialisieren muss, starten muss. Das sorgt natürlich für Overhead. Overhead in verschiedenen Hinsichten. Das eine ist natürlich, ich muss das Ganze anstarten. So ein BIOS braucht seine Zeit, Hardware-Enumerierung und so weiter und so fort. Das sorgt für Zeit. Ich muss es auch emulieren. Ich habe einen Memory Footprint. Und aus sicherheitstechnischer Sicht habe ich natürlich sehr, sehr, sehr viel Code, den ich emulieren muss. Irgendwann hat man sich mal gedacht, in dem Fall führend halt die Firma Amazon. Bitte. Was können wir denn machen, was für irgendwo dazwischen liegt, um einen hohen Security-Kontext zu bekommen, aber auch einen sehr hohen Geschwindigkeitskontext? Micro-VMs. Micro-VMs sind unser Ziel. Das heißt, wir setzen uns halt hin, strippen alles das, was wir brauchen, auf das absolute Minimum herunter, starten direkt einen Linux-Kernel und sind so in der Lage, unsere Angriffsflächen zu reduzieren, indem wir halt, klar, alles, was ich nicht emulieren muss, was ich nicht an Hardware habe, ist ein Codepfad, der nicht benutzt wird. Ergo sum habe ich natürlich auch einfach eine viel kleinere Angriffsfläche. Alles, was ich nicht an Kernelmodulen und so weiter im Kernel habe, reduziert wiederum auch meinen Memory Footprint. Und wenn ich einen Kernel direkt boote und mir das ganze BIOS-Zeug spare, weil ich muss nicht gucken, was hängt alles in meinem PCI oder PCIe-Bus dran, weil ich weiß ja, was ich an Hardware habe, hilft uns natürlich auch, um die Startzeit runterzukriegen. Das ist genau das, was die Kollegen von der Amazon ursprünglich mal gemacht haben mit dem Firecracker. Diese haben einen Virtual Machine Monitor gebaut, was im Endeffekt das ist, was KVM benutzt, um am Ende des Tages emulieren. Sind damit in der Lage, Bootzeiten im Bereich von 100, 150, 180 Millisekunden zu erzielen. So zum Vergleich, normales Betriebssystem bootet den Kernel alleine in 3 bis 5 bis 8 Sekunden. Das ist schon ein Unterschied. Dazu kommt, dass sie eine sehr, sehr hohe Security-Schicht eingebaut haben. Über so einen SecCom-Filter sind sie in der Lage, sämtliche System-Calls zu filtern und einzuschränken. Das heißt, wir können sehr, sehr genau kontrollieren, was passiert eigentlich in dieser quasi VM. Und das Ganze bringt uns natürlich einen Riesengeschwindigkeitsvorteil. Was haben sie damit gemacht? Ich weiß nicht, wer es mal benutzt hat, Amazon Lambda Functions. Das heißt, ich starte im Prinzip ein Stück Python-Code und erwarte natürlich, dass da kein komplettes Linux hochfährt, Python startet und dann meinen Code ausführt, sondern ich will natürlich, dass meine Function innerhalb von wenigen Sekunden läuft. Deswegen heißt das Ganze auch Serverless Function. So serverless ist es am Ende des Tages gar nicht, aber man hat das Ganze halt so runtermodifiziert, dass es aus sicherheitstechnischer Sicht und aus Geschwindigkeitssicht sehr, sehr, sehr effizient wird. Das ist so das, was man benutzen kann. Firecracker ist, gerade wenn man es im Proxmox-Kontext sieht, doch sehr, sehr, sehr speziell. Firecracker hat keine grafische Ausgabe, hat nicht mehr eine Konsole, es hat nur eine REST-API. Das heißt, Firecracker in einem Proxmox zu integrieren, ist vielleicht möglich, wird aber überhaupt gar keinen Spaß machen. Nichtsdestotrotz haben sich die QEMU-Leute, ich glaube 2017 auch hingesetzt, und gesagt, okay, lass uns doch mal was Ähnliches machen. Wir können ja hingehen und sagen, statt einem full-blown PC, so wie zum Beispiel unsere Q35-Architektur, die heutzutage quasi Standard ist, mit PCI Express und allem drum und dran, setzen wir uns halt hin und definieren ein absolutes Minimum was wir brauchen, um einen Kernel direkt anstarten zu können, um genau ähnliche Effekte zu erzielen. Das ist unser Micron vor allem. Das ist ein eigener Machine-Type, das ist kein x86-64, das ist kein ARM64, sondern das ist Micron vor allem. Das definiert im Prinzip ein kleines Minimum an Dingen, die wir brauchen, um eine Micron vor allem zu machen. Genau, was haben wir denn da am Endeffekt des Tages? Na gut, was natürlich bleibt, ist immer der gesamte Quellcode von QEMU. QEMU hat mittlerweile etwas über 2 Millionen Zeilen. Das ist eine ganze Menge. QEMU kann halt auch eine ganze Menge. Wenn man sich das den Firecracker anguckt, liegen wir bei 50.000 Zeilen. Wir hatten Diskussionen auf einem unserer Proxmox-Stammtische. Warum ist das gut, warum ist das schlecht? Jeder Codepfad, der existiert, liegt auch immer in der Gefahr, vor sich hin zu rotten und Probleme zu haben. Man sieht das jetzt gerade im Bereich von AI-Assisted Security, wie Sicherheitslücken, die seit 10, 15 Jahren im Kernel schlummern, plötzlich gefunden werden. Es ist nun mal einfach so, je größer eine Codebase ist, desto größer ist die Chance, dass sich irgendwelche Dinge in der Codebase auch verstecken. Das ist natürlich ein klarer Vorteil, den Firecracker zum Beispiel noch hat. Device Transport. Typischerweise ein PC hat PCI-Bus, ISA-Bus, gut, ISA-Bus jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr, PCI-Express-Bus, wo die ganzen Geräte dranhängen, die melden sich dann da, Auto-Discovery und so weiter und so fort, relativ komplexes Ding. Während zum Beispiel so eine Micro-VM mit IO spricht. Da werden im Prinzip fertige Geräte in den Memory direkt eingeblendet. Das System muss wissen, wo liegt das Zeug, greift dann direkt darauf zu, da findet kein Auto-Discovery statt, da liegt kein PCI-Bus hinter. Das ist ein sehr, sehr effizienter Mechanismus, um Geräte zu benutzen. Bedeutet aber Umkehrschluss auch, ich kann keine Hardware nachträglich ändern. Ich kann nicht hingehen und sagen, ich hänge jetzt noch mal 16 GB RAM in meine VM rein. Ich kann nicht sagen, ich hänge jetzt mal noch eine Platte da rein. Dadurch, dass alles zum Systemstart bereits in der Memory gemappt ist, habe ich da gar keine Option, sowas zu tun. Das ist ein großer Nachteil von so einem Micro-VMs. Es hat kein vollwertiges keine vollwertige Architektur, sondern erfüllt einen sehr klaren, umrissenen Zweck. Was man damit machen kann, komme ich gleich nochmal ganz kurz zu. Wie gesagt, was da drin emuliert wird, ist minimal. Ich kann eine Netzwerkkarte einblenden, ich kann ein bisschen RAM einblenden und danach verlassen sie mich auch schon weitestgehend eine serielle Konsole, wird über einen ISA-Bus angebunden, da ist er wieder, weil er nämlich keine Auto-Enumeration braucht, macht das Ganze effizient und zum aktuellen Stand ist QEMU Micro VM nicht in Proxmox nutzbar. Im Rahmen dieses Rabbit Holes habe ich mal hingesetzt und geguckt, okay, wie weit kommen wir jetzt eigentlich mit vertretbaren Mitteln? Was bleibt am Ende noch über, um jetzt mal in der Folge in die Diskussion mit den Proxmox-Leuten zu gehen? Macht das Sinn, das zu integrieren? Wollt ihr das haben? Dann kann man so die letzte Meile gehen. Wie heißt es aber so schon, die letzten 20% die teuersten. Und das ist das, was ich jetzt einfach heute hier mal vorstellen möchte. Genau, VMM habe ich zu Firecracker habe ich gerade grundsätzlich schon was gesagt. Brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ganz wichtig ist halt der Teil, dass das Firecracker keinerlei GUI oder sonstige Sachen hat. Nicht mehr ein QEMU-Monitor, das heißt, ich habe eine REST-API, mit dem kann ich mit der VM kommunizieren. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich einen sehr, sehr hohen Aufwand habe, das in ein typisches bestehendes Virtualisierungssystem reinzubringen. Wenn ich ein hochspezialisiertes System habe, wie bei Amazon, ist das überhaupt kein Problem. Für die passt das perfekt. Aber das jetzt in Proxmox so einzubringen, ist jetzt nicht so richtig zielführend. Genau, Security. Ich will gerne noch mal ganz kurz über Security bei Micro VMs sprechen. Wie ich bereits gesagt habe, KVM ist auch wiederum ein eigener Kernel mit einer emulierten Hardware-Schicht. Während wir bei einer Micro VM versuchen, diese Hardware-Schicht auf ein absolutes Minimum einzudämpfen. Das heißt, wir nehmen alles raus, was wir an Hardware nicht brauchen. Keine obskuren Floppy-Module, keine USB-Module, keine wie auch immer gearteten Netzwerkinterfaces, das nehmen wir komplett aus dem Codepfad raus, indem wir es gar nicht erst in die VMs reinreichen. Wenn man Vergleiche liest zwischen Firecracker und QEMU, liest man immer, das Security-Niveau von Firecracker ist viel, viel höher. Die Wahrheit ist, wie so oft, irgendwo in der Mitte. Auch QEMU kann mittlerweile mehr. Nicht alles davon mit dem Proxmox, also nichts davon mit dem Proxmox, um genau zu sein, supported. Nichtsdestotrotz, QEMU kann man auch über Sandboxing mit SecCom-Filtern einsperren. Das ist bei weitem nicht so fein granular und komplett wie bei Firecracker, aber es ist auch nicht nichts. Zusätzlich kann ich über AppArmor-Profile auch dort den QEMU-Prozess einsperren. Wie gesagt, leider hat Proxmox nichts von diesen Features direkt selber integriert. Das wäre sicherlich etwas für ein zukünftiges Projekt, um sich zu überlegen, wie kriegt man eine bessere Isolation von VMs hin. Am Ende des Tages, sag ich mal, erreichen wir irgendwas zwischen 70%, 80%, 90% von dem, was ein Firecracker kann, an Security-Niveau. Aber ganz das Niveau kriegen wir leider nicht erreicht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns über jedes Gramm, dass wir mehr an Security-Niveau kriegen können. So, jetzt sollen wir ein bisschen über Proxmox reden. Um sie zu erklären, was zu tun ist, um Micro-VMs überhaupt in Proxmox zu implementieren. Es gab einmal eine Programmiersprache, die hieß Perl. Ich bin auch großer Perl-Fan, aber man muss einfach dazu sagen, die Realität hat Perl so ein bisschen überholt. Ich will nicht sagen, dass das Fortran der 2020er ist, aber nichtsdestotrotz ist Perl auf einem leider aussterbenden Ast. Nichtsdestotrotz, das Projekt Proxmox ist es auch schon ein paar Jährchen älter, das merkt man auch ganz gut. Proxmox besteht im Prinzip aus drei Sprachkomponenten. Das eine ist Perl, das heißt alles, was irgendwie alt und Legacy im Backend ist, ist weitestgehend in Perl geschrieben. Alles, was irgendwie neu dazugekommen ist, wird in Rust geschrieben. Und alles, was irgendwie im Webfrontend-Bereich ist, ist in JavaScript geschrieben weitestgehend und greift auf ein Perl-Backend zu. Das heißt, wenn man sich mit Proxmox selber auseinandersetzen will, muss man am Ende des Tages sich auch mit Perl auseinandersetzen. Gibt Leuten nicht das weh, gibt Leuten nicht das weniger weh, nichtsdestotrotz, so ist nun mal die Realität. Am Ende des Tages durchläuft so eine VM einen gewissen Zyklus, um gestartet zu werden. Das Ganze beginnt immer mit dem etc pvqemu-Server. Ich weiß nicht, wer es mal gesehen hat, auf dem Filesystem liegen dort sämtliche Definitionen für VMs. Im Fall eines Clusters ist das geteiltes Dateisystem, was über den Cluster synchronisiert wird. Ansonsten ist das halt lokal. In dieser Konfigurationsdatei ist im Prinzip unsere Definition drin, wir sehen das auch gleich mal, die drin, wo drin steht, was ist das eigentlich, wie viele Cores habe ich, wie viel RAM habe ich, welche Platten hängen da dran, hängen noch irgendwelche USB-Geräte drin, PCI-Path-Through, alles, was man so für eine VM definieren kann, serielle Konsole versus grafische Konsole und so weiter und so fort, ist im Prinzip dieser Config definiert. Danach gehen eine Reihe von Perl-Bibliotheken hin, parsen das Ganze und setzen das Ganze im Prinzip um in einen Aufruf, nämlich den von QEMU. Die ganze Schicht ist halt im Prinzip nichts anderes als Aufgabe weitestgehend, sich hinzusetzen und einen möglichst langen Kommandozeilenaufruf zu generieren, der am Ende QEMU aufruft. Das ist der Punkt, wo wir auch grundsätzlich ansetzen müssen. Wie gesagt, möglichst langer Aufruf. Das ist im Prinzip das, was da passiert. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Nichtsdestotrotz kann man sich ungefähr vorstellen, was hier passiert. Das heißt, wir starten irgendwo eine VM. Die hat liegt auf einem Dateisystem. Da kommen dann Boot-Parameter rein. Da kommt eine grafische Konsole auch nicht rein. Da kommen PCI-Geräte rein. Und da kommt unsere Harddisk rein. Und so weiter und so fort. Da kommt ein ganzer Haufen zusammen. Wer sich das mal angucken will mit QEMU ShowCMD, kann man sich das auch ansehen, was da eigentlich passiert. Und versteht dann ein bisschen, was Proxmox da so tut. Proxmox ist im Prinzip nichts anderes als eine große Oberfläche zum Steuern von QEMU. Oder LXC in dem anderen VM-Container-Fall. Typischerweise booten wir über ein BIOS. Das heißt, im Legacy-Fall ist das CBIOS, ein klassisches DOS-BIOS in Anführungszeichen oder OVMF, eine EFI BIOS, wie man es heutzutage eher moderner tut. Gut. Warum wird das Ganze nicht mal ebenso einfach funktionieren? Wie wir gerade schon mal hier gesehen haben, versucht Proxmox eine ganze Dinge von Sachen zu raten, beziehungsweise zu tun. Die Schriften treffen ja aber alle nicht zu. Wir haben kein ACP-State, wir haben kein BIOS, wir haben keine PCI-basierten Geräte da drin, wir müssen keinen PCI-Bus initialisieren und so weiter und so fort. Und schon mal gar nicht haben wir USB-Tablets da hinten dran, die nämlich per Default auch immer so eine VM dranhängen. Was brauchen wir denn im Mikro-VM-Kontext? Wir brauchen keinen PCI-Bus, wir brauchen kein BIOS, wir brauchen keinen ACP, wir brauchen nur eine serielle Konsole und einen absolut minimalen Device-Tree. Wenn man sich also einfach hinsetzt und naiv statt Q35 eine Micro-VM setzt, wird das Ganze furchtbar schief gehen. Also habe ich mich hingesetzt, habe mal geguckt, okay, wie sähe denn so ein minimalinvasiver Patch im ersten Step aus? Auch hier brauchen wir nicht gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wer will, kann sich das im Patch ansehen. Es gibt ein GitHub-Repo dazu, es gibt diese Folien. Wir haben verschiedene Perl-Module angepackt, damit wir am Ende des Tages im Prinzip eine Auswahlbox in der GUI haben, wo wir dann statt Q35 Micro-VM auswählen können. Und wichtigster Teil ist eigentlich dieses Config-to-Command. Da überspringen wir im Micro-VM-Fall eigentlich alles, was in irgendeiner Form mit Hardware-Installation zu tun hat und setzen ein, zwei Custom-Parameter, um das zu machen. Das ist noch nicht perfekt, wir sehen das gleich. Das ist einfach in dem gegründet, wie so ein Proxmox arbeitet. Jeder, der schon mal den Friedel für Regular Expressions gesehen hat, wird diesen Ausdruck sicherlich sofort lesen können. Alle anderen, es gibt Tools, die einem dabei helfen können. Sehr spannendes Thema. Reguläre Ausdrücke kann ich grundsätzlich für jeden Informatiker sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch gut gelehrt wird. Nichtsdestotrotz, das ist das, was Proxmox macht, um eigentlich zu gucken, ob das, was in meiner Konfiguration da drin steht, valide ist. Hier neu wird. WIT-Devices sind jetzt neu dazugekommen. Virtuelle Maschinentypen sind neu dazugekommen mit der ARM64-Integration, also brandneu quasi. Jeder, der jetzt irgendwann mal sich eine NVIDIA DGX dahinstellt, die ja jeder im Keller hat, wird dann mal sehen, wie man so eine ARM64 grundsätzlich auch mit Proxmox betreiben kann. Bis der Kollege Florian hat das schon vor Jahren auch mal selber gemacht, ohne NVIDIA. Gut. Wie sieht es am Ende des Tages aus? Wir haben, end of day, haben wir eine Dropdown-Box, da steht ein Micro-VM drin. Diese wird dann entsprechend die Hardware-Optionen setzen und sorgt dafür, dass das Frontend das auch macht. Ich habe mich hingesetzt, eine größere Testpipeline gebaut und über viele, viele Iterationen mich hingesetzt, das Ganze zu bauen. Bin es interessiert, auch das wird irgendwo im GitHub-Repo landen. Ansible, komplette Maschine hochziehen, Nested Virtualization, da das Ganze drin testen. Wie man sich vorstellen kann, ist Entwickeln an so einem Proxmox manchmal etwas umständlich, wenn man halt so ein doch relativ komplexes System hat. Und ich direkt in Dateien rumfuhrwerken will, Debian-Pakete bauen, Debian-Pakete installieren und gucken, ob alles funktioniert. Das Schöne ist, dank der ganzen Ansible-Module auch vom Kollegen Florian wieder, kann man das Ganze komplett automatisieren. Kann ich sehr empfehlen. Und auch über entsprechende serielle Konsole, das ist wieder der große Vorteil im Verhältnis zu einer grafischen Konsole, kann ich mich auch hingehen und das Ganze end-to-end testen. Wichtig, wenn man in die Verlegenheit kommt, mit Nested Virtualization zu arbeiten, muss er entsprechend auch seine außenliegende Systeme entsprechend so konfigurieren, dass auch Nested Virtualization erlaubt ist. Und dann kann ich auch wunderbar Proxmox nesten. Das heißt, ich kann Proxmox in Proxmox testen, was das Testen doch deutlich vereinfacht, als wenn ich direkt auf Hardware arbeiten muss. Wir machen das zum Beispiel auch für unsere Schulung. Gut, jetzt kommen wir eigentlich mal zum Ganzen, warum machen wir das eigentlich und was ist am Ende des Tages dabei rausgekommen? Wie ich bereits gesagt habe, ist eine längere Reise. Benchmarking. Security kann man immer schlecht messen. Was es dazu zu sagen gibt, habe ich grundsätzlich gerade gesagt. Was bleibt über? Benchmarking. Messen wir das Ganze mal. Ich habe mich hingesetzt, habe das Ganze mal gemessen, ob das Ganze uns für uns überhaupt irgendeinen Sinn und Zweck bringt, Micro-VMs zu verwenden. Also haben wir uns mal hingesetzt, haben diverse Testläufe gestartet. Um Roxmox aus der Gleichung zu nehmen, haben wir auch direkt QEMU gestartet, haben so 10, 20 Läufe gemacht, haben uns daraus einen entsprechenden Median gebildet, um mal zu gucken, wo liegen wir eigentlich. Wir haben auch keine Betriebssysteme in dem Sinne gestartet. Ich habe irgendwie eine serielle Konsole einfach nur so ein Bench-Ready nach dem Starten des Kernels rausgegeben, um auch System-D, all den ganzen Kram, der so ein Betriebssystem incentiviert, komplett aus der Gleichung rauszuwerfen und wirklich nur zu gucken, wie lange braucht das Betriebssystem, bis der Kernel reagiert. Also bis Init läuft. Absolute Zahlen bitte ignorieren. Es ist Test-Hardware von zu Hause, wie der Kollege Florians, Mini-PCs. Hier geht es um Verhältnisse. Das heißt, was sparen wir eigentlich vom Wechsel vom einen auf das andere? Gut. Haben wir hingesetzt, was sieht eigentlich, wenn Microfire mit einem klassischen Kernel starten? 3,25 Sekunden brauchen wir so im Schnitt für so ein Booten. Das ist immer noch verdammt lang, obwohl wir schon eine Microfire haben. Gut. Also, ich habe mir gedacht, gut, jetzt haben wir 1,5 Sekunden gespart, 5 Sekunden dauert ein normaler Lauf. Warum ist denn das immer so langsam? Wie sich herausstellt, es ist nett, dass unsere Hardware sehr, sehr schnell Eier bootet, aber das bringt uns natürlich nur die Hälfte, wenn wir einen kompletten Kernel starten. Weil wer misst, wie wir schon in der Ausbildung gesagt haben. Es ist extrem wichtig zu betrachten, die gesamte Kette. Wenn ich wirklich Zeit sparen will, um VMs im großen Stil sehr schnell zu starten, bringt es nichts, nur auf einzelne Teile zu gucken. Stichwort Mikrooptimierung. Es ist gut, dass wir diese ganze Hardware raus haben und deswegen auch sehr schnell starten können. Aber so ein klassischer Distro-Kernel hat allein schon mehrere MB auf der Platte mit seinem ganzen Init-ID und so weiter und so fort. Und das bricht uns das Genick, was die Bootzeiten angeht. Das heißt, nur an der einen Stelle zu optimieren, wird uns nichts bringen. Also habe ich mich hingesetzt, habe eine Kenntnis ausgegraben, die ich schon viele, viele Jahre nicht mehr gebraucht habe. Ich habe einen Kernel selber kompiliert. Wo landen wir denn da? 3250 Millisekunden versus 484 Millisekunden. Wenn ich mich hingehe und einen Kernel baue, der wirklich optimiert ist auf diese Hardware, keine Module hat, komplett statisch ist, dann kriege ich meine Bootzeit Faktor 6,77 runter. Das heißt, was lernen wir aus dem Spiel? Es ist gut, den einen Teil der Gleichung zu betrachten, aber ich muss schon meinen gesamten Workload betrachten. Wenn ich mich wirklich hinsetzen will sowas machen will, warum machen wir das? Weil wir sowas wie Functions, CI, CD, sehr kurzlebige VMs habe, die ich betreiben möchte mit Micro-VM. Also wenn ich den Security-Aspekt außer Acht lasse, wenn es wirklich um Geschwindigkeit geht, bringt es nichts, einfach zu sagen, okay, ich mache eine Micro-VM und dann starte ich ein klassisches Debian zum Beispiel. Nichts gegen Debian, ich liebe Debian, aber nichtsdestotrotz wird uns das nichts bringen. Das heißt, ich muss schon wirklich meinen gesamten Workload betrachten. Und dann kann ich damit auch unglaublich gute Resultate erzielen. Wo liegen wir im RAM-Bereich? Das ist leider gar nicht so gut, wie ich mir das erhofft hatte.
Also kurz, leider.
Memory Footprint ist nur marginal besser im QEMU. Firecracker liegt ja deutlich besser. Das heißt, wenn man sich das mal anguckt, was kann ich denn an VMs pro Gigabyte fahren? Nicht so ein QEMU bei 7 VMs pro Gigabyte, einfach aufgrund des Overheads, den der QEMU alleine mit sich bringt, während so ein Firecracker deutlich, deutlich mehr kann, nämlich mehr als Faktor 2. Genau, also für alle, die es interessiert, weil uns auch gleich die Zeit verrinnt, wer mal wirklich gucken will, wie ich das Ganze gemessen habe und alles, hier habe ich es nochmal grundsätzlich erklärt, wie man so ein System aufbauen kann. Wir hatten keine Direktboot. Genau, Proxmox-Schicht. Wir reden ja über Proxmox. Proxmox grundsätzlich kostet fast nichts, weil Proxmox eigentlich nur QEMU aufruft. Was man aber gerade in diesem Kontext beachten sollte, wenn ich irgendwo einen REST-Call absetze, eine VM zu starten oder im Webfrontend klicke, was am Ende des Tages dasselbe ist, läuft das Ganze in den Scheduler rein. Und dieser Scheduler kostet Zeit. Der, ich glaube, alle halbe Sekunde, Viertelsekunde holt er sich die Jobs, die er zu tun hat, und fängt dann erst an, die VM zu starten. Das heißt, das ist ein Overhead, den ich da nochmal oben drauf werfen muss, was Startzeiten angeht, der einfach durch Proxmox bedingt ist. Das ist, habe ich jetzt nicht gebenchmarkt im Detail, weil es auch echt schlecht zu benchen ist, aber nichtsdestotrotz ist das ein Wert, den man einfach auch im Hinterkopf behalten sollte. So. Gucken wir uns mal an, wie sieht denn das Ganze jetzt aus? Auch hier musste ich leider ein bisschen tricksen, das sind diese berühmten 20%. Dadurch, dass Proxmox selber nicht versteht, was Micro-VMs sind, müssen wir hier ein bisschen tricksen. Das heißt, ich kann über Argumente kann ich im Prinzip dem QEMU mitgeben, was es eigentlich anbooten soll. Und mache hier einen Kernel direkt boot. Das ist ein Konzept, was Proxmox nicht kennt, keine Serie zu booten. Das ist genau das, was wir für einen finalen Patch am Ende des Tages dann auch realisieren müssen, wenn wir sowas haben möchten. Was wird daraus generiert? Man sieht das hier, der Aufruf ist ein bisschen kompakter als beim anderen. Das heißt, wir rufen im Prinzip QEMU auf, machen das absolute Minimum, was wir brauchen. Das ist eine Management-Konsole, ein Management-Interface, was wir nicht brauchen. Da können wir halt eine Micro-VM starten, unsere verschiedenen Kernel-Parameter reinreichen, eine serielle Konsole, Etherbus, da ist er wieder, bisschen Platte und das ist es weitestgehend dann auch schon gewesen. Da sieht es auch im resultierenden Device-Tree, dass wir hier ein deutlich kompakteres System haben, als wenn wir eine klassische VM starten würden. Wenn ich jetzt hier den Device-Tree einer normalen VM starten würde, würde mir das so unten ein bisschen die Folie sprengen. Deswegen habe ich mir das gespart. Gut, wartet. Wann nimmt man was? Wie gesagt, als ich in dieses Projekt reingekommen bin, hatte ich überhaupt gar keine Vorstellung, was Micro-VMs sind. Einfach nur den flapsigen Kommentar vom Kollegen genommen und dann mal geguckt, was macht das Ganze denn für einen Sinn. Micro-VMs haben einen sehr, sehr begrenzten Einsatzbereich. Das heißt, wenn wir einen starken Security-Isolationskontext haben, macht es Sinn, Micro-VMs unter Umständen einzusetzen. Aber auch da kann ich bereits von vornherein mit AppArmor und Seccom-Filtern auch im klassischen QEMU selber sehr, sehr viel erzielen. Das sollte man sich wirklich hart überlegen, ob man das am Ende des Tages das Ganze auch wirklich machen möchte. Kurzlebige VMs, Functions as a Service, wenn ich einen solchen Service auf Basis von einem Proxmox anbieten will, kann es wiederum Sinn ergeben, mit sowas wie Micro-VMs zu arbeiten. Ansonsten dann nicht in den meisten Fällen, typischerweise bei VMs oder bei Containern. Eine Einschränkung, die ich noch nicht genannt habe, QEMU Micro-VMs sind nicht migrationsfähig. Das heißt, ich verliere auch Live-Migration an der Stelle, was auch wiederum eine Einschränkung ist. Genau, ich habe es auch noch da hier geschrieben. Ich habe keinen Hotplug, ich habe keine Live-Migration, ich habe sowieso nichts, was nicht Windows, was nicht Linux ist. Ich glaube, ein BSD kann ich auch damit anstarten. Die BSD-Kollegen nicken. Das heißt, ich muss mich auf BSD und Linux-Systeme beschränken. Ich habe kein PCI-Pass-Through. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir halt gucken, erfüllt eine Micro-VM überhaupt unsere Anforderungen? Ergibt es überhaupt Sinn, diesen Overhead zu gehen, um die letzten 10%, 15%, 20% Security rauszuputschen oder halt 7-mal schneller starten zu können. Gut, was fehlt doch? Wie gesagt, die ersten Patches liegen in besagtem GitHub-Repo. Zweiter Step wäre jetzt, damit erstmal in die Devil-Mailing-Liste zu gehen und zu gucken, gibt es überhaupt seitens Proxmox ein Interesse, einen solchen Patch einzufliegen, weil es doch einiges an Semantics machen würde. Was ist noch zu tun? Im Prinzip muss die ganze GUI auf die Existenz von Micro-VMs angepasst werden. Ich kann keine Hardware hinzufügen. Ich muss direkt ein Kernel-Image angeben können, was ich in irgendeiner Form irgendwo auch hinlege und dann halt auch in der GUI auswählen können. Das heißt, rein von der Semantik her ist das halt schon ein ziemlich großer Unterschied zu dem, was der typische VM hat. Das muss man wollen. Das ist das, was jetzt in der Folge passieren würde. Auf irgendeinem unserer nächsten Proxmox-Stammtische werde ich sicherlich mal berichten, wie das Ganze dann gelaufen ist. Genau. Gut, last but not least, wichtigste Lesson learned ist diese Optimierung mit dem Kernel. Das kann ich auch in jedem normalen System grundsätzlich machen. Das heißt, da meine Hardware, die ich überhaupt reinreiche, runterzustrippen und dort einen Kernel zu bauen, der darauf optimiert ist, vielleicht auch nicht mit IntelliJ arbeitet und so weiter und so fort, das kann ich grundsätzlich auch machen, völlig unabhängig davon, ob ich Microframes einsetze. Das heißt, sich überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was tue ich da eigentlich, warum tue ich es und was will ich damit erzielen, ist schon mal 80% der Miete. Und dann werden wir auch hingehen können und unsere VMs entsprechend optimiert. Ob wir jetzt auf Security-Seite mit den bereits existierenden Mitteln wie AppArmor oder Seccom-Filtern hinsetzen und das Security-Niveau erhöhen oder ob wir jetzt hingehen und über entsprechende Betriebssystemoptimierung Bootzeiten erhöhen, indem ich mir halt eine eigene Distro baue oder entsprechende Minimal-Distros nehme, die halt auf einen Systemd zum Beispiel verzichten, komplexe Init-RDs verzichten und so weiter und so fort. Können uns da grundsätzlich auch zum Ziel bringen, ohne dass wir mit Micro-VMs arbeiten. Nichtsdestotrotz ist Micro-VM ein sehr spannendes Konzept. Noch Dinge, wo ich finde, dass es durchaus lohnt, es weiter zu verfolgen im Proxmox-Kontext. Da wird man einfach sehen, was die Zukunft bringt. Jo. Damit kommen wir zum Ende dieses Vortrages. Wie gesagt, war eine spannende Reise der letzten Wochen zu dem Thema. Viel gelernt. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was heute gelernt habt. Hier ist das Repo verlinkt, da findet ihr den meisten Code und die Patches und die Folien natürlich. Ja, ich hoffe, dass es für alle ein bisschen nützlich war heute.
Ja. Danke für diesen wundervollen Vortrag. Wir haben, glaube ich, noch so 5 bis 8 Minuten Zeit für Fragen bis zur Mittagspause. Ich denke, danach kann man Alexander bestimmt auch noch am Kreativ.
Wir haben Stand oder wir sind da. Bin ich genau. 2 Tage komplett irgendwo hier.
Genau. Ich guck mal, wer hat Fragen? Eine Frage ist, glaube ich, von hier vorne bei einem seiner Kollegen.
Kein Kollege, aber kannst du erklären, warum Micro-VMs nicht migrationsfähig sind, live-migrationsfähig?
Das ist eine QEMO-Einschränkung. Das machen die einfach nicht. Ich habe es mir nicht im QA-Code angesehen, aber das ist eine harte Einschränkung.
Da hätte ich direkt eine Folgefrage. Bei LXCs ist es ja einfach so, sie können migriert werden, aber die werden dann neu gestartet. Geht auch das bei
dir? Natürlich. Genau. Wir reden nur von Live-Migration. In der entsprechenden Migration ist natürlich immer möglich.
Gut, kann man sich dann halt überlegen, ob man sagt, okay, wenn das nur ein paar Millisekunden dauert, ist mir das scheißegal, wenn ich dafür die anderen Vorteile habe.
Und wenn sie kurzlebige VMs sind, stellt sich die Frage sowieso nicht.
Vielleicht ganz kurz, du hattest gerade was gesagt gehabt wegen LXC-Container und Live-Migration. Grundsätzlich geht sowas im Krio-Kontext, also das heißt, diese Möglichkeit gibt es. Sie wird nur nicht vom Browser unterstützt.
Opt hat dann einen extra gepatchten Kernel, egal, wer hat sonst noch Fragen?
Du hattest in deinen Vergleichen mit anderen VMs nur Firecracker erwähnt. Hattest du dir sowas wie libkrun oder CrossVM auch schon mal angeguckt?
Nein, habe ich noch nicht. Zeit ist leider endlich.
Ja, danke für den Vortrag. Es gibt ja noch andere radikale Sachen, so weil K0S schmeißt das gesamte Betriebssystem raus und hat nur noch ein Kernel und InitRD und ein RAM-Filesystem. Das heißt, brauchst du eigentlich das Filesystem da drin unbedingt oder ist das auch irgendwie was, was man loswerden könnte?
Im Filesystem kann man jederzeit loswerden. Klar, ich kann natürlich entsprechend in die auch meinen Workload reinpacken, dann spare ich mir auch das Filesystem.
Sonst? Ah, da vorne. Gut.
Ja, also um das Ganze, sagen wir mal, vernünftig in der Produktion betreiben zu können, wäre die Frage, woher kommen denn die Kernel, die man dann dort direkt bootet. Das heißt, man bräuchte doch ja dann eigentlich auf dem Host ein Repositorium, wo die Kernel der Gastsysteme irgendwie verwaltet werden und natürlich auch immer automatisch aktualisiert werden. Wie wäre denn da der Ansatz, der da vorschwebt?
Also grundsätzlich gibt es ja 2 verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1 natürlich auf irgendeinen Distro-Kernel zu setzen, der halt schon mal runteroptimiert ist, wie zum Beispiel so ein Cloud-Kernel zum Beispiel, die schon deutlich runtergestrippt sind. Die kann ich direkt aus der Distribution extrahieren. Das wäre einfach, einen Debian oder Ubuntu Cloud Kernel zu nehmen. Ansonsten muss ich mich hinsetzen. Wenn ich es beim Kunden machen würde, würde ich typische Pipelines bauen. Ich würde eine Gitter-Pipeline oder eine Gitter-Workflow bauen, die Sachen automatisiert baut. Das ist machbar. Das haben wir im VMware-Kontext auch schon gemacht. Da dann entsprechend das zur Verfügung stellen und dann entsprechend über Ansible auf die Systeme synchronisieren.
Sonst noch Fragen? Da ihm scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal vielen Dank und herzlichen Applaus an Alexander. Und nach der Mittagspause geht es dann weiter.